Der Morgen des 9. November 2012 ist ein ganz gewöhnlicher Tag bei der Familie Kett. Der Vater Scott geht eine Gassi-Runde durch die familienfreundliche Wohnanlage, wo er mit seinen beiden Kindern lebt und wo die Ketts als freundliche und hilfsbereite Menschen in der Nachbarschaft bekannt sind. Als Scott zurück ist, machen sich er und seine beiden Kinder für die Arbeit fertig. Sie haben alle drei den gleichen Job. Sie ziehen sich um, packen ihre Taschen, bis es plötzlich an der Tür klopft. Die Polizei steht vor der Familie. Sie haben gerade das bizarrste Verbrechertrio der USA geschnappt. Der alleinerziehende Vater. Als Scott und Beth heiraten, wissen alle, das ist die große Liebe. Die beiden haben sich in der Highschool ihres kleinen Heimatorts McMahonville im US-Bundesstaat Oregon kennengelernt. Er spielt im Footballteam, sie ist der Star im Schwimmteam. Sie sind zusammen zur Uni gegangen, wo Scott Maschinenbau und technisches Zeichnen und Beth Marketing studiert hat. Nach ihrem Abschluss haben sie sich ihr Traumhaus gekauft, geheiratet und ihren Sohn Hayden und ihre Tochter Abigail bekommen, bis das Glück der Familie 1995 in einer Tragödie endet. Bei Beth wird Brustkrebs festgestellt. 2 Jahre kämpft sie gegen die Erkrankung an, bis sie 1997 den Kampf gegen den Krebs verliert. Hayden ist damals gerade 5, seine Schwester Abigail 2. Scott fällt in ein tiefes Loch. Er hat seine Traumfrau verloren, die Kinder, ihre Mutter. Und er steht plötzlich mit den Kosten des Hauses und der Erziehung der Kinder allein da. Er kann den Kredit des Hauses nicht mehr allein stemmen, muss mit seinen beiden Kindern bei seiner Mutter einziehen. Und er beginnt zu trinken, bis er mehrfach wegen Alkohol am Steuer von der Polizei angehalten wird und einen Entzug beginnt. Scott ist am Ende. Obwohl er mehrere Jobs hat, reicht das Geld vorne und hinten nicht. Und er hat keine Perspektive, wie er seinen beiden Kindern ein gutes Leben ermöglichen kann. Bis er sich an ein Gespräch mit seinem mittlerweile verstorbenen Vater erinnert. Sein Vater hat als Kreditberater an einer Bank gearbeitet und seinem Sohn als Kind erzählt, wie seine Bank einmal ausgeraubt wurde. Auf die Frage vom kleinen Scott, warum sich niemand gegen die Bankräuber gewehrt hatte, hat ihm sein Vater erzählt, dass alle Bankangestellten geschult sind, das Geld lieber herauszugeben, da es versichert ist, als sich in Gefahr zu begeben. Es ist der Beginn von Scotts lukrativer Geschäftsidee. Der Bankräuber. Es ist ein ganz gewöhnlicher Morgen im Jahr 2000 bei der Familie Kett. Scott bringt seine beiden Kinder zur Schule. Doch an diesem Morgen fährt er nicht wie gewöhnlich weiter zur Arbeit. Er fährt in die kleine Nachbargemeinde zur Bank, in der sein Vater gearbeitet hatte. Er setzt seine Sonnenbrille, Basecap und Maske auf und nimmt seine ungeladene alte Pistole sowie einen Müllsack mit und betritt die Bank. Es ist sein erster Bankraub. Mit $2,500 verlässt er die Bank. Er steigt wieder in sein Auto, fährt durch die Gegend, um sicherzugehen, dass ihm niemand folgt, bis er nach Hause zurückkehrt. Am nächsten Tag ist der Raubüberfall der Lokalzeitung nur ein kleiner Beitrag wert. Für Scott geht sein Leben weiter, so als wäre nichts gewesen, nur dass er an diesem Abend mit seinen Kindern im Restaurant essen geht. Endlich kann er ihnen etwas bieten. Ein Jahr später steht Scott erneut vor einem Problem. Er kann Rechnungen nicht pünktlich zahlen. Deshalb greift er wieder zu seiner Pistole und seiner Maskierung und überfällt eine weitere Bank. Diesmal steht er $1,500. Obwohl Scott mittlerweile einen gut bezahlten Job als Maschinenbauingenieur hat und der in seiner Heimatstadt als aufopferungsvoller und liebevoller Vater gilt, gehören die Banküberfälle, die er 1 bis 2 Mal im Jahr durchzieht, bald zu seinem Leben. Schuldig fühlt er sich allerdings nicht. Ich habe mich nicht wie ein Verbrecher gefühlt. Ich habe meine Pistole nie geladen. Ich wusste, dass ich niemanden erschießen würde. Und ich habe mir immer wieder gesagt, dass ja das ganze Geld versichert ist. Also, wer hätte denn wirklich einen Schaden? Seit den Banküberfällen kann er seinen beiden Kindern etwas bieten. Wie viele Menschen er traumatisiert, scheint ihm dabei egal zu sein. Sie fahren in den Urlaub und in Freizeitparks. Jeden Abend kocht Scott frisch für seine Kinder und als sie sich beginnen für Schwimmen zu interessieren, dem Sport ihrer Mutter, meldet er Abigail und Hayden in dem Schwimmverein an und ihr Vater wird sogar Vereinspräsident. Für Abigail und Hayden ist ihr Vater ihr Held, der um 4.30 Uhr am Morgen aufsteht, um ihnen Frühstück zu machen und um sie zur Schule zu fahren. Der hart arbeitet und jederzeit für sie da ist. Dass ihr geliebter Vater ein Doppelleben führt, ahnen sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Familiensache. Als Abigail und Hayden im Teenie-Alter sind, beginnt auch für Scott als Vater eine schwierige Zeit. Die beiden rebellieren, so wie viele andere Jugendliche. Abigail kehrt dem Schwimmen den Rücken zu und interessiert sich mehr für Partys und Jungs. Ihr Bruder, der als begnadeter Schwimmer gilt und dem sogar ein Stipendium am College in Aussicht gestellt wird, fällt als Teenager in ein tiefes Loch. Er beginnt zu trinken und schmeißt dadurch das Schwimmen und somit auch seine Zukunft hin. Alles nur, weil er Angst hat, seiner Schwester und seinem Vater zu beichten, dass er schwul ist. Als er mit 18 Jahren seinen Mut endlich gesammelt hat, reagieren Abigail und Scott verständnis- und liebevoll, so wie es immer von seiner Familie gewohnt war. Er hätte nie Angst vor ihrer Reaktion zu haben brauchen, doch nun gehört der Alkohol zu seinem Leben und seine Zukunft hat er sich verbaut. Was Abigail und Hayden zu dieser Zeit nicht wissen, auch sein Vater steckt wieder in einer Krise. Er braucht Geld. Er muss wieder einen Bankraub durchziehen. Am liebsten würde er diesmal mehr Geld rausbekommen. Doch alleine kann er nicht mehr Geld bei seinen Banküberfällen bekommen. Er bräuchte jemanden, der ihn unterstützt, der noch eine weitere Kasse oder sogar den Tresorinhalt mitnehmen könnte. Aber er braucht jemanden dabei, dem er vertrauen kann. Und da gibt es eigentlich nur zwei Menschen. Seine beiden Kinder. Seine Entscheidung wird Scott später wie folgt rechtfertigen. Ich konnte sehen, wie verzweifelt Hayden war. Und ich dachte mir, er könnte irgendwie Aufmunterung gebrauchen, etwas Aufregung. Auch Abby hatte ihre Selbstachtung verloren. Ich kann nur sagen, dass ich dachte, die Sache würde uns allen Auftrieb geben und uns als Familie enger zusammenbringen. Als Scott seinen Sohn zum Gespräch bittet und ihm beichtet, dass er nebenberuflich Bankräuber ist, kann er nicht wirklich glauben, was sein Vater ihm gerade sagt. Doch dieser meint es ernst. Er bittet Hayden mitzumachen. Es würde keine Risiken geben. Scott wäre der Anführer. Und sein Sohn müsste nur den Bankangestellten befehlen, das Geld in einen Sack zu stopfen. Immer noch ungläubig willigt er ein, seinem Vater zu helfen. Doch am Tag des Bankraubs kriegt er kalte Füße. Enttäuscht raubt sein Vater die Bank allein aus und ist innerhalb kürzester Zeit mit ein paar tausend Dollar wieder zu Hause. Es ist der Moment, in dem Hayden etwas klar wird. Dad weiß wirklich, was er tut. Er verspricht ihm, das nächste Mal dabei zu sein. Doch dazu kommt es erstmal nicht. Scott findet einen Job in Texas und Hayden auf Hawaii. Die Wege der bislang eng verbundenen Familie trennen sich. Doch lange halten es Scott, Hayden und Abigail nicht ohne einander aus. Und Scott sehnt sich mittlerweile wieder nach dem Nervenkitzel, den er endlich mit seinem Sohn teilen will. Er schafft es, seine Tochter und seinen Sohn zu sich nach Texas zu holen. Abigail findet einen Job im Einzelhandel und Hayden träumt davon, aufs College zu gehen. Doch dafür braucht er Geld. Gemeinsame Sache. Im Sommer 2012 planen Vater und Sohn ihren ersten gemeinsamen Bankraub. Doch je länger sie ihre Zielbank inspizieren, desto stärker wird ihre Überzeugung, dass sie jemanden brauchen, der sie fährt. Und es gibt nur eine einzige Person, der die beiden vertrauen. Eines Abends steht Hayden in Abigails Zimmer. Er hat ihr was zu sagen. Ihr Vater ist Bankräuber und er will auch einer werden. Doch Abigail lacht ihn aus. Einen Tag später spricht Scott mit ihr, der ihr klarmacht, dass Hayden nicht gelogen hat. Er wirklich ein Bankräuber ist und die beiden ihre Hilfe brauchen. Und Abigail stimmt zu. Scott und Hayden sind die einzigen wichtigen Personen in ihrem Leben, seitdem sie 2 Jahre alt ist. Die Menschen, zu denen sie immer aufgeschaut hat, die immer für sie da waren. Und diese 2 Menschen brauchen nun ihre Hilfe. Später sagt sie darüber: Ich hatte das Gefühl, ich muss das tun. Ich muss sie ja beschützen. Ich muss dafür sorgen, dass sie aus der Bank rauskommen und nicht erschossen werden oder so. Ich wollte Dad nicht hängen lassen. Am 9. August 2012 soll es soweit sein. Ihr erster gemeinsamer Bankraub als Familie. Zu Hause haben Scott und Hayden den Bankraub bereits mehrfach geübt und einen Abend vorher sind Bruder und Schwester Autoschilder klauen gegangen für den Fluchtwagen, den Abigail fahren wird. In ihrem Umfeld ahnt niemand, was die Familie vorhat. Sie gelten als freundliche Mitmenschen in der gutbürgerlichen Wohnanlage mit Pool und eigenem Fitnesscenter, in dem sie leben. Abigail und Hayden haben ihre Nervosität am Morgen des Überfalls kaum unter Kontrolle. Mit Herzklopfen fahren sie 5 Minuten von ihrem Zuhause zur auserwählten Bankfiliale. Sie warten fast 1 Stunde vor der Tür, bis Scott das Go gibt und zusammen mit seinem Sohn maskiert und mit Softwarepistolen, die wie echte aussehen, die Bank betritt. Sie haben ein Walkie-Talkie dabei. Alle 30 Sekunden gibt Abigail von draußen die Zeit durch, während Vater und Sohn drin die Bankangestellten zur Herausgabe der Kassen zwingen. Nach 3 Minuten steigen sie wieder zu Abigail ins Auto, die unter Panik versucht, möglichst unauffällig nach Hause zu fahren. Die Familie Kett ist innerhalb von 3 Minuten um $70.000 reicher. Um nicht aufzufallen, gehen die 3 ihrem ganz normalen Leben nach. Scott fährt mit seinem Motorrad durch die Gegend, Hayden geht shoppen und Abigail ins Nagelstudio. Am Abend gehen sie gemeinsam essen. Während Abigail jede Minute Angst hat, dass gleich die Polizei in der Tür steht, sind ihr Vater und ihr Bruder völlig euphorisch. Hayden wird später sagen: Das war das intensivste High, das ich je hatte. Das hat mein Leben verändert. Von ihrer Beute kaufen sich Hayden und Abigail jeweils ein Auto und ihr Vater Scott ein 2. Motorrad. Sie bezahlen Rechnungen, kaufen Möbel und gehen shoppen. Nach nur 2 Monaten sind die gesamten $70.000 aufgebraucht. Ende September überredet Hayden seine 17-jährige Schwester noch einmal, für ihn und seinen Vater die Fahrerin zu sein. Die Angst, die sie die Tage nach ihrem ersten Banküberfall begleitet hat, ist mittlerweile einer anderen Überzeugung gewichen. Ihr Vater, ihr Bruder und sie können wie Real-Life Breaking Bad werden. Nur ohne Drogen und Tote. Am 1. Oktober 2012 nimmt sich Abigail frei. Sie und ihr Bruder haben bereits die Vorbereitung getroffen. Neben der Bank, die sie sich diesmal für ihren Raubzug ausgesucht haben, ist eine Baustelle. Deshalb wollen sich Vater und Sohn als Bauarbeiter verkleiden und Abigail und Hayden gehen morgens im Baumarkt Warnwesten kaufen. Am Mittag fährt Abigail die beiden zur Bank. Wieder wartet die 17-Jährige draußen, während ihr Vater und Bruder drin die Kassen ausrauben und sogar bis zum Tresor vordringen können, bis sie nach draußen eilen, sich auf die Rückbank setzen und Abigail das Fluchtauto durch die Straßen fährt. Als ihnen ein Polizeiauto entgegenkommt, schöpft niemand Verdacht. Die Polizei sucht nach 2 männlichen Bankräubern. Doch am Steuer sehen sie nur eine junge Frau. Das Ende. Nach diesem Überfall reicht es Abigail. Sie hält die Angst, dass die Polizei sie aufspüren könnte, nicht mehr aus und will aussteigen. Doch ihr Vater fleht sie an, weiterhin ihre Fluchtfahrerin zu sein, denn er braucht sie. Scott will mittlerweile seinen Job als Ingenieur hinschmeißen, um Vollzeit-Bankräuber zu werden. Zusammen mit Hayden, der mittlerweile süchtig nach dem schnellen, unkomplizierten Geld ist. Die Gier hat uns wie eine Lawine überrollt. Ich hatte nur noch Geld im Kopf. Ich wollte so viele Banken ausrauben, bis ich mir leisten konnte, wieder nach Hawaii zu ziehen und dort für den Rest meines Lebens in einer Strohhütte zu leben. Ich habe an nichts anderes gedacht. Es war wie eine Sucht. Erneut knickt Abigail ein. Sie erklärt sich bereit, ein letztes Mal für ihren Vater und Bruder zu fahren. Am 8. November 2012 soll der Überfall stattfinden. Alles ist vorbereitet, doch als die drei zur Bank fahren, ist zu viel los. Sie wollen ihre Mission auf den nächsten Morgen verschieben. Als sie sich gerade fertig machen, klopft es an der Tür. Es ist die Polizei. Abigails größte Angst ist wahr geworden. Sie wurden geschnappt. Obwohl die drei Familienmitglieder ihre Banküberfälle bis ins kleinste Detail geplant haben, ist ihnen die Polizei schneller auf die Schliche gekommen, als sie geahnt hätten. Nach ihrem Überfall am 1. Oktober ist dem Ermittlungsteam bei der Sichtung der Überwachungsaufnahmen der Bank aufgefallen, dass die Westen, die Hayden und Scott getragen haben, um wie Bauarbeiter auszusehen, verdächtig neu und unbenutzt aussehen. Sie sichten deshalb die Überwachungskameras der umliegenden Baumärkte und finden einen jungen Mann und eine junge Frau, die kurz vor dem Bankraub zwei Warnwesten kaufen. Bezahlt werden diese mit der Kreditkarte eines Scott Katz und ausgerechnet, der hat zwei Kinder. Den 20-jährigen Hayden und die 17-jährige Abigail. Genau die beiden, die sie auf den Überwachungsaufnahmen sehen. Nach ihrer Festnahme werden Hayden, Abigail und Scott voneinander getrennt und einzeln befragt. Alle drei gestehen sofort und kooperieren mit der Polizei. Was alle drei Familienmitglieder dazu bewegt hat, Bankraub zu begehen, können sie gegenüber den Ermittlern allerdings auch nicht beantworten. Die Polizei vermutet, dass es eine gefährliche Dynamik aus Schuldbewusstsein und dem schnellen Geld war, die Abigail und Hayden angetrieben haben. Viele fragen sich auch, ob Scott seine Kinder manipuliert oder gar gezwungen hat. Das verneinen jedoch Abigail und ihr Bruder. Gleichzeitig sagt Abigail allerdings, dass sie sich verantwortlich gefühlt hat für die beiden. Sie waren ihre wichtigsten Menschen im Leben, die einzigen seit dem Tod ihrer Mutter. Sie haben so viel gemeinsam durchgemacht, deshalb wollte sie die beiden nicht enttäuschen. Alle drei bekennen sich des schweren Bankraubs für schuldig. Auch wenn Abigail laut texanischem Gesetz als Fluchtwagenfahrerin die gleiche Strafe wie die Bankräuber befürchten müsste, fordert die Staatsanwaltschaft für sie lediglich 5 Jahre Haft. Ihr Bruder wird zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Wenn er frei ist, möchte er endlich seinen Traum erfüllen und studieren. Entweder Marketing oder Ingenieurswesen. So wie seine Eltern. Scott hingegen erfährt die volle Härte des Gesetzes. Der 50-Jährige wird zu 24 Jahren Haft verurteilt. Nur durch seine Festnahme wissen die Ermittlungsbehörden, dass er auch hinter der bis dato ungelösten Überfallserie in seiner Heimat Oregon steckt. Erst mit 62 Jahren wird er die Möglichkeit bekommen, auf Bewährung freizukommen. Aber wenn er frei ist, wünscht er sich ein gemeinsames Abendessen mit Abigail und Hayden. So wie in alten Zeiten, nach ihren Banküberfällen.